Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, eine Ausgabe vom 17. Juni 2013. Am Mikrofon ist Nils und er hat heute gleich drei Themen für euch, denn gleich nach den Nachrichten geht es um Fracking in Rumänien und den dortigen Widerstand. Um die Rolle der Aleviten im türkischen Frühling geht es dann in einem kurzen Interview mit einer alevitischen Aktivistin aus Ankara, das unser Kollege Jan geführt hat. Und zuletzt gibt es einen Gastbeitrag von Radio Rabe in Bern über die handstreichartige Schließung des staatlichen Rundfunks in Griechenland und die Folgen. Und als kleinen Trost dafür, dass wir heute noch nichts über die Wahlen im Iran haben, gibt es zumindest Musik aus dem Iran, die kulturelle Vielfalt des Landes, wie ich finde, schön widerspiegelt. Iconophobic bringt GEMA-frei waschechten Dubstep aus Persien in unsere Sendung. Und bevor wir mit unseren heutigen Themen starten, gibt es wie üblich die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Der 64-jährige Geistliche Hassan Rouhani wird der zukünftige Präsident Irans. Rouhani wird dem Lager der Reformer zugerechnet, hat aber auch beste Beziehungen zum konservativen religiösen Führer Irans Ali Khamenei. Einer der Gründe für seine Wahl dürfte die Intervention des ehemaligen Reformpräsidenten Mohammed Khatami gewesen sein, der einen anderen Reformkandidaten dazu überredete, von der Wahl zugunsten von Rouhani zurückzutreten. Rouhani war unter anderem 16 Jahre Chef des Nationalen Sicherheitsrates Iran und als solcher auch Unterhändler in der Atomfrage. Rouhani trat dabei moderater auf als seine Nachfolger, insbesondere als der jetzige Unterhändler Saeed Jalili. Während Rouhani mit 50,7% im ersten Wahlgang gewählt wurde, brachte es Jalili nur auf 11% der Stimmen. Zwischen sie kam noch der Bürgermeister von Teheran, Ghalibaf. Außer dem Umstand, dass er am Ende der einzige Kandidat des Reformlagers war, könnte für Rouhanis Wahl auch ausschlaggebend gewesen sein, dass die Bevölkerung unter ihm auf eine Rücknahme der Sanktionen hofft, unter denen die Wirtschaft Irans schwer leidet. Außerdem hat Rouhani die Freilassung politischer Gefangener versprochen.
Der tschechische Premierminister Petr Nečas tritt nach der Bespitzelungs- und Korruptionsaffäre zurück. Der konservative Regierungschef kündigte gestern Abend nach einer Krisensitzung mit seinen Koalitionspartnern den Rücktritt an. Die regierende Demokratische Bürgerpartei will jedoch unter einem neuen Premierminister weiterregieren. Dagegen regt sich Protest in der Bevölkerung. Am morgigen Dienstag soll in Prag eine Demonstration für den Rücktritt der Regierung stattfinden. Ein Sprecher des regierungskritischen Bündnisses Pro Alt sagte gegenüber Radio Dreieckland:
Wir verlangen Neuwahlen. Im Moment sieht es so aus, als wolle die Koalition einfach weiterregieren. Aber die ist verantwortlich für den Stand der Dinge in Tschechien. Das heißt zum Beispiel einerseits die steigende Arbeitslosigkeit und die ganzen Korruptionsskandale. Außerdem hat die Regierung die milliardenschwere Rückgabe von Kirchenbesitz durchgedrückt, was 80% der Bevölkerung ablehnen. Diese Regierung hat keine Legitimation mehr und deswegen setzen wir unseren Protest fort und verlangen Neuwahlen.
Vergangene Woche hatte eine groß angelegte Polizeiaktion gegen Regierungsstellen gleich mehrere Korruptions- und Spitzelskandale in tschechischen Regierungskreisen aufgedeckt.
Türkei. Erdogan versammelt seine Anhänger, Demonstrationen gehen weiter, Ärzte festgenommen. In einer Rede vor Hunderttausenden Anhängern hat der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan am frühen Sonntagabend ausländische Medien für die gegen ihn gerichteten Demonstrationen der letzten Tage verantwortlich gemacht.
Hadi bakalım BBC, bunu da gizle. CNN, bunu da gizle. Reuters, bunu da gizle.
Auf BBC, schaut hierher, CNN, schau hierher, Reuters, schau hierher. Taglang habt ihr Lügen verbreitet. Ihr habt die Türkei anders gezeigt. Die Türkei ist kein Land, mit dem die internationalen Medien spielen können.
Die Demonstranten nannte er erneut Plünderer und versprach auch Hoteliers zur Rechenschaft zu ziehen, die diese Terroristen unterstützen würden. Einige Hotels rund um den umkämpften Taksimplatz in Istanbul hatten die Behandlung von verletzten Demonstranten in ihren Lobbys zugelassen und waren von der Polizei daraufhin mit Tränengas gestürmt worden. Kurz vor Erdogans Rede hatte der Minister für Europaangelegenheiten erklärt, dass Demonstranten am Taksimplatz von nun an vom Staat als Terroristen betrachtet werden müssten. Am Sonntag wurden Tausende von Polizisten aus dem Osten des Landes nach Istanbul eingeflogen. In zahlreichen Vierteln gab es Demonstrationen und Straßenschlachten. Auch in Ankara und in Adana sowie in etlichen kleineren Städten gab es Demonstrationen und Sitzstreiks gegen Erdogan und zum Teil heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. In Istanbul wurden Ärzte, die Demonstranten behandelt hatten, von der Polizei in Handschellen abgeführt. Um Mitternacht wurde bekannt, dass die türkische Aufsichtsbehörde für Rundfunk und Fernsehen gegen den Fernsehsender Ulusal Kanal eine Geldstrafe von umgerechnet 125.000 Euro verhängt hat. Offenbar im Zusammenhang mit den Demonstrationen und Polizeieinsätzen.
Am Sonntag demonstrierten in Berlin mehrere tausend Menschen gegen die massiven Übergriffe der türkischen Regierung. Laut der Taz sei das Kottbusser Tor in den letzten Tagen zum Zentrum der deutschen Solidaritätsbewegung geworden. Am Wochenende gingen die Menschen auch in anderen deutschen Städten wie in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf und Bremen auf die Straße unter dem Slogan »Taksim ist überall, überall ist Widerstand«. In Freiburg gab es in der Nacht zum Sonntag einen Reclaim the Streets-Umzug. Die Demonstrierenden thematisierten neben der Polizeigewalt in der Türkei die Repression gegen die WäglerInnen-Szene und generell die voranschreitende Gentrifizierung in Freiburg. Gegen 2 Uhr zogen etwa 100 Menschen hinter einem Transparent mit der Aufschrift »Taksim ist, überall ist der Widerstand« vom Grün aus Richtung Innenstadt.
Großbritannien spionierte Partnerländer auf dem G20-Gipfel aus. Der britische Guardian berichtete, dass der britische Geheimdienst auf 2 G20-Treffen in London vor 4 Jahren die Handys von PolitikerInnen und FunktionärInnen von anderen Staaten abhörte. Auch die E-Mails von teilnehmenden Ländern wurden angeblich mitgelesen. Gebilligt haben soll dies ein hochrangiges Mitglied der damaligen Labour-Regierung unter Gordon Brown. Vom Außenministerium und der Labour Party liegen noch keine Stellungnahmen vor. In den vergangenen Wochen hatten der Guardian und die Washington Post das Internetspähprogramm PRISM bekannt gemacht. Von Edward Snowdens Dokumenten stammen angeblich die Hinweise auf den britischen Abhörskandal. Nach dem Bekanntwerden von PRISM gab es vergangenen Freitag ein Treffen von EU und USA auf MinisterInnen-Ebene. EU-Justizkommissarin Viviane Reding wollte wissen, ob auch die Rechte von EU-BürgerInnen verletzt worden seien. Die EU und die USA haben vereinbart, eine transatlantische ExpertInnengruppe einzurichten, um mehr Informationen über PRISM zu bekommen und sich die Sicherheitsklauseln anzuschauen, so EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström auf Twitter. Heute und morgen treffen sich die StaatschefInnen der G8, der reichsten Staaten dieser Welt in Enniskillen in Nordirland. Vorige Woche hatte es vom Stop G8-Netzwerk Aktionen und Veranstaltungen in London gegeben. Im Zentrum des globalen Kapitalismus, so das Netzwerk. Am Samstag hatten außerdem laut Polizeiangaben 1500 Menschen in Belfast gegen das G8-Treffen demonstriert. Das Stop G8-Netzwerk unterstützt die lokale Mobilisierung vor Ort während des Gipfels in Enniskillen.
Heute beginnt die 25. gemeinsame parlamentarische Versammlung der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten, kurz AKP und der EU. Sie findet bis Mittwoch in Brüssel statt. Dabei geht es um die aktuelle Situation in Mali, der Zentralafrikanischen Republik und der Republik Guinea. Die ParlamentarierInnen diskutieren auch über Bedrohungen durch Militärcoups für die Demokratie und die politische Stabilität, menschliche Ressourcen für die Gesundheit und Ernährungssicherheit.
In unserer Serie zur Situation von Hydraulic Fracking in Europa beschäftigen wir uns heute mit Rumänien. Dazu haben wir uns mit Matei Budes, einem Anti-Fracking-Aktivisten aus Rumänien, unterhalten. Zunächst schildert er uns die allgemeine Situation vor Ort.
So for the moment there's no fracking going on here. It's only this is only the development stage. In our country it's called exploration.
Im Moment gibt es kein Fracking in Rumänien. Wir sind derzeit in der ersten Phase der Erkundungsbohrungen, in der die Firmen herausfinden wollen, wo sich die Ausbeutung von Schiefergas rentieren würde.
So, as this is just the beginning, most of the people here have heard about.
Viele Menschen in Rumänien haben vor den Risiken von Hydraulic Fracking gehört und insbesondere in den potenziellen Förderregionen gibt es viel Widerstand gegen diese Technologie.
Local communities involved are against this kind of method.
Erst kürzlich wurde Rumänien von EU-Kommissar Günther Oettinger als unregierbar bezeichnet. Und tatsächlich kann die rumänische Regierung in den letzten Jahren nicht unbedingt durch Stabilität glänzen. Wie haben sich die Parteien zum Thema Fracking verhalten?
In April, the government passed decision that gave to several companies and Chevron and there's a subsidiary of Gazprom.
Im April 2012 vergab die Regierung an ausländische Investoren wie Chevron oder Gazprom die Genehmigung für Erkundungsbohrungen.
Controversial moment, especially because there was a different political party in governing at that point in time, and the opposing party was much more focused on the environmental issues. It was their way of fighting against a rival party.
Die damalige Oppositionspartei benutzte das Thema Fracking, um sich als ökologische Alternative zu präsentieren. Als sie dann aber im November die Wahlen gewannen, haben sie ihre Position zu Fracking schnell geändert.
It was used as a method of getting more votes, if you know what I mean. So, but the opposition won the elections in the summer, local elections, and then in November the national elections, and they very quickly changed their position towards the exploitation, and the first minister declared in December. And also
nun wollen sie dem polnischen Beispiel folgen und die Bohrungen vorantreiben.
Good thing, and we should go for it, and we should follow the example of Poland. Which has begun its exploration.
Wie hat sich vor diesem politischen Hintergrund die Protestbewegung in Rumänien organisiert?
We have had the opportunity to find out about these risks from the Bulgarian activists.
Wir haben von bulgarischen AktivistInnen über die Risiken von Fracking erfahren. In Bulgarien gab es 2011 große Straßenproteste gegen Fracking.
This type of exploitation, and in the beginning of January 2012, we had large street protests in Bucharest regarding the.
Als es im Januar 2012 auch in Rumänien große Proteste gegen die Regierung gab, kamen wir in Kontakt mit unseren Genossinnen aus Bulgarien.
And, I mean, several groups found out about this.
Sie haben uns Informationen über Fracking geschickt, wie zum Beispiel den Dokumentarfilm Gasland von John Fox.
They started a group on Facebook.
Sie waren es auch, die eine Facebook-Gruppe gegen Fracking in Rumänien gegründet hatten. Dieser Gruppe traten in nur wenigen Monaten mehr als 11.000 Nutzer bei. Ab diesem Zeitpunkt brachten sich auch viele rumänische Politgruppen in die Diskussion um Fracking ein.
Our association got involved and other friends of ours and other associations. And in a couple of months it grew to 11,000.
Es haben sich dann aber auch verschiedene Regionalgruppen gegründet. Ein Beispiel ist die Initiative gegen Fracking in Barlat, dem Ort, an dem die ersten Erkundungsbohrungen durch Chevron stattfinden sollten.
Wie so oft in letzter Zeit haben nicht etablierte Medien zu einer kritischen Reflexion der politischen Verhältnisse angeregt, sondern die sozialen Medien bzw. unabhängige Dokumentarfilme, die im Internet verbreitet werden. Naturgemäß ist bei Rohstoffausbeutungen die lokale Situation der betroffenen Gemeinden die interessanteste. Matej, kannst du uns von einem Beispiel von lokalem Widerstand berichten?
There was another group in Berlad.
Es gab noch eine weitere Widerstandsgruppe in Barlat, die Initiativgruppe der Zivilgesellschaft. Das waren Menschen zwischen 45 und 60 Jahren, die auch von den bulgarischen Aktivistinnen informiert wurden. Diese Gruppe ging in die Nachbardörfer, um die BewohnerInnen zu alarmieren.
And the first protest in Berlad was on the 22nd of March. It was a big protest of 8,000 people.
Der erste Protest in Berlad war am 22. März. Es war riesig, 8000 Protestierende in einer Stadt von 60.000 EinwohnerInnen. Das war der größte Protest seit der Revolution 1989. Das war ein sehr wichtiger Moment für uns und wurde überall im Land wahrgenommen.
Powerful moment. It was broadcasted on all the national televisions, all the radio channels and so on. For in Berlad, they have to get the permit from the local administration. Unfortunately,
In Berlad hatte Chevron eigentlich die Erlaubnis für Fracking bei der lokalen Umweltbehörde beantragen müssen. Weil das aber die erste Bohrung in Rumänien ist, gingen Chevron lieber zur Zentralregierung nach Bukarest für die Genehmigungen. Sie taten das unter dem Vorwand, dass die lokalen Umweltbehörden von Unbekannten bedroht würden. In Wahrheit hatten die Konzerne nur Angst, keine Genehmigung bei der eigentlich zuständigen Behörde zu bekommen. Deshalb gingen sie nach Bukarest. So darf es eigentlich nicht laufen.
To the Bucharest Agency, which is pretty not the right thing to do.
Soweit Matej Budes, Anti-Fracking-Aktivist, über die Situation von Hydraulic Fracking in Rumänien. Mehr Beiträge zu diesem Thema findet ihr auf der Website www.rdl.de.
Aleviten gegen Erdogan. Ein Aspekt beim Widerstand gegen Erdogans autoritären Regierungsstil kommt in der Berichterstattung quasi nicht vor. An den Demonstrationen nehmen überproportional viele Mitglieder der alevitischen Minderheit teil. Schätzungsweise ein Siebtel der Bevölkerung der Türkei sind Aleviten, türkisch Alevi. Es gibt auch sehr viel höhere Schätzungen. Die Aleviten beten nicht in der Moschee, pilgern nicht nach Mekka, haben andere Fastenregeln. Alevitinnen tragen selten ein Kopftuch. Musik und Tanz haben bei Aleviten eine lange Tradition und sie trinken auch Alkohol. Von der sunnitisch orientierten AKP Erdogans fühlen sich die Aleviten zunehmend bedrängt. Insbesondere der zwangsweise sunnitische Religionsunterricht in den Schulen, Alkoholverbote und die Unterstützung der sunnitischen Opposition gegen Assad spielen eine Rolle. Besonders aufgebracht hat die Aleviten auch die Benennung einer geplanten dritten Brücke über den Bosporus nach dem Sultan Selim, dem Strengen. Auf Türkisch Yavuz Sultan Selim. Sultan Selim ist bekannt für mehrere Massaker an der alevitischen Minderheit in Anatolien. Die Namensgebung geht natürlich auf Erdogan persönlich zurück. Radio Dreieckland kam auf das Thema im Gespräch mit der Aktivistin Selin, die über nächtliche Auseinandersetzungen mit der Polizei in Ankara berichtete.
Dikmen ist ohnehin ein Alevitenviertel. Die Leute reagieren stärker.
Es sieht so aus, als würden die Aleviten mehr Widerstand leisten.
Daha direniş yapıyor.
Evet.
Neden?
Ja.
Warum?
Çünkü AKP'nin bu süreçteki aslında tavrı, aslında 10 yıllık hükümetindeki tavrı daha ziyade meslek düşmanlığı üzerineydi.
Das liegt am Verhalten der AKP-Regierung, die es schon 10 Jahre gibt. Sie schürt Feindschaft unter den Konfessionen. Dann gibt es da noch das Eingreifen in Syrien. Es wurde gesagt, wir wollen dahin gehen und die alevitischen Kulträume zerstören. Ohnehin haben die Aleviten in Anatolien immer politische Auseinandersetzungen erlebt, immer Massaker erlebt. Deshalb sind die Aleviten mehr politisiert und kämpfen mehr.
Hep siyasi çatışmalarla ilerler, gerilimlerle ilerler. O yüzden Aleviler Türkiye'de daha politik ve daha mücadelecidirler.
Yeni Bosporus hat auch die Benennung der geplanten neuen Bosporus-Brücke nach Yavuz Sultan Selim einen Einfluss gehabt?
Kesinlikle etkili, evet. Zaten ben Dikmen'deki eylemlere de katılıyorum.
Ganz sicher hatte das eine Auswirkung. Ich habe auch an einer Demonstration teilgenommen, auf der sich alle Parolen hierauf bezogen. Das heißt auf die Alevitenfeindschaft der AKP. Es ist nicht sehr schön, aber die Leute haben angefangen zu fordern, die Brücke, über die jeder geht, nach Emine zu benennen.
Die Anspielung auf Erdogans Gattin Emine ist sexistisch. Unsere Gesprächspartnerin Selin hat sich ja auch folgerichtig davon distanziert. Einmal mehr war Athen letzte Woche in Aufruhr. Das Gebäude des griechischen Staatssenders EAT ist besetzt. Bis Sonntag gab es in Griechenland keine Nachrichten. Fast alle Journalistinnen streikten aus Solidarität mit dem staatlichen Rundfunksender. Am Dienstag hatte ihm der rechtskonservative Regierungschef Samaras völlig überraschend den Saft abgedreht. Rund 2700 Medienschaffende stehen nun auf der Straße. Im August will er den Sender neu starten, mit halb so vielen Angestellten. Samaras rechtfertigte die Abschaltung mit den Sparforderungen der Troika, den internationalen Geldgebern aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds. Das sei Unfug, meint hingegen die griechische Journalistin Virginia Pisimisi.
Das ist eine Lüge. Die EU-Kommission hat niemals die Schließung der staatlichen Radio- und Fernsehsender ERT gefordert. Natürlich fordert sie massive Einsparungen und dass Staatsangestellte entlassen werden. Aber die Schließung von ERT hat sie nie gefordert.
Die EU-Kommission betonte inzwischen selber, die griechische Regierung solle den öffentlichen Rundfunk ERT aus dem Sparprogramm heraushalten, um die Medienvielfalt und Qualität zu erhalten. Man stelle sich vor, der Schweizer Bundesrat würde von heute auf morgen entscheiden, dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF den Saft abzudrehen. Ein harter Schlag für die unabhängige Medienlandschaft. Der rechtskonservative Regierungschef Samaras hingegen meinte, der staatliche Rundfunk ERT sei zu aufgebläht, zu teuer und ein Hort der Vetternwirtschaft. Deshalb müsse er zerschlagen und in neuer Form wiedereröffnet werden. Vergangenen Dienstag hat er deshalb den 8 Fernseh- und 29 Radiostationen von ERT den Stecker rausgezogen.
Ce que le plus choquant pour tout le monde, je crois, surtout dans l'Europe, c'est la manière dont ils ont fait toute cette chose.
Was am meisten schockiert, überall in Europa, ist die Art und Weise, wie sie das gemacht haben. Dienstagnachmittag hat der Regierungschef angekündigt, ERT werde geschlossen, in ein paar Stunden. Und das haben sie dann durchgesetzt, bevor das Gesetz dazu überhaupt im Parlament abgesegnet worden ist. Dieses Vorgehen ist inakzeptabel. Selbst die Angestellten von ERT wussten nicht mehr. Die meisten standen plötzlich auf der Straße. Die meisten haben sowieso keine festen Verträge. Die Verträge bei ERT werden alle 2-3 Monate erneuert. Sogar Sie als Staatsangestellte wussten also nie, wie lange Sie Ihre Stelle noch behalten können.
Kommenden Montag stimmt das Parlament über die Schließung von ERT ab. Ob Samaras Erlass durchkommt, ist mehr als unklar. Samaras Koalitionspartner von den Sozialisten und der Demokratischen Linken haben bereits bekannt gegeben, sie würden den Erlass nicht unterstützen. Auch die anderen Parteien werden sich gut überlegen müssen, ob sie Samaras Beschluss zustimmen. Denn die Empörung ist groß, international und vor allem im Land selber, meint die griechische Journalistin Virginia Pissimisi.
Oui, les journalistes occupent à ce moment le bâtiment de ERT.
Im Moment ist das Gebäude vom Rundfunksender ERT in Athen besetzt und zählige Medienschaffende und Unterstützende sind vor Ort. Diverse Gewerkschaften haben zum 24-stündigen Generalstreik aufgerufen und der öffentliche Verkehr und die Verwaltung wurden lahmgelegt. Die Journalisten wollen bis Sonntag weiter streiken, alle griechischen Journalisten. Das hat die Regierung nicht erwartet. Von Medien aus ganz Europa erhielten wir Solidaritätsbekundungen, von Canal Plus aus Frankreich zum Beispiel und von der European Broadcast Union, EBU, einen Zusammenschluss von über 70 öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosender. Die Journalisten von ERT senden weiter, via Livestream im Internet, und die EBU hilft ihnen via Satellit, ihre News in ganz Europa zu verbreiten.
Satellit der EBU, partout en Grèce, je crois qu'en Europe aussi.
Die European Broadcast Union, EBU, hat auf ihrer Homepage eine Petition aufgeschaltet. Darin verlangt sie vom griechischen Regierungschef Samaras, ERT unverzüglich wieder aufzuschalten. Man sei schockiert über die aktuellen Entwicklungen, schreibt die EBU in einem offenen Brief. Die Befürchtung, dass Griechenlands Demokratie bald in Trümmern liege, sei weit und groß, sehr groß, meint Virginia Pissimisi.
C'est un sujet de démocratie d'avoir la télé et la radio publique.
Eine funktionierende Demokratie braucht staatlich unterstützte Fernseh- und Radiostationen. Sie braucht unabhängige Medien, die sich nicht ständig um ihre Finanzierung kümmern müssen. Es ist ja auch lustig. Der türkische Ministerpräsident Erdogan meinte, die EU solle doch mal nach Griechenland schauen. Auch dort gäbe es nun extreme Unterdrückung und Gewalt. Er frage sich, warum man ihm sage, die Türkei könne der EU nicht beitreten, wo es doch in einem der EU-Mitgliedsländer ebenso viel Unterdrückung gäbe. Also, das ist wirklich schade, dass wir nun mit der Türkei verglichen werden, dass wir mit einem autoritären Staat verglichen werden.
Maintenant, on est comparé avec Turquie, qui est, c'est sûr que c'est un État autoritaire.
Wie in der Türkei werden auch in Griechenland die Proteste wohl noch länger andauern. Der Druck auf den rechtskonservativen Regierungschef Samaras ist immens. Im Moment ist völlig offen, ob am Ende statt den Angestellten von ERT nicht vielmehr Samaras selber den Sessel räumen muss. Die sowieso schon brüchige Regierungskoalition steht vor dem Aus. In Griechenland wird inzwischen sehr laut über Neuwahlen diskutiert.
Das war Fokus Europa vom 17. Juni. Verantwortlich für die Sendung war Nils und der wünscht euch noch einen schönen Tag.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.